Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Herzlich willkommen. Tja, der Sommer ist so gut wie vorbei. Am Wochenende kommt nämlich ein grundlegender Wetterumschwung und am Montag beginnen das neue Ausbildungs- und Schuljahr. Tausende Schülerinnen und Schüler stehen vor einem alten Problem: Lehrermangel. Auch in Brandenburg, wie Bildungsminister Steffen Freiberg erläuterte. Landespolitik-Korrespondentin Amelie Ernst hat zugehört.
460 Vollzeitlehrkräfte weniger als nötig an Brandenburgs Schulen. Keine gute Nachricht, die Bildungsminister Steffen Freiberg kurz vor Beginn des neuen Schuljahres verkünden muss. Und trotzdem sei die reguläre Stundentafel, also der Pflichtunterricht, an allen Schulen abgesichert, egal ob auf dem Land oder in den Städten.
Es kann zum Beispiel sein, dass es dann im Bereich des Wahlpflichtunterrichts ein Fachangebot weniger gibt. Das ist eine Möglichkeit. Es kommt aber immer darauf an, welche Lehrkraft es ist, die man braucht, die in solchen Angeboten ansonsten eingesetzt wäre.
An Schulen, die nicht alle freien Stellen besetzt haben, könnten außerdem Exkursionen wegfallen, ebenso besondere Förderangebote für leistungsschwächere oder auch stärkere Schüler. Und in der Zeit, in der sie sonst junge Kollegen betreut haben, müssen die vorhandenen KollegInnen dann Unterricht erteilen. Auf der anderen Seite habe man aber auch knapp 1400 Lehrerinnen und Lehrer neu eingestellt, betont Freiberg.
Wir haben so viele Lehrkräfte an Bord wie noch nie. Und auch mit Blick auf das Verhältnis von Lehrkräften und Schülerzahlen haben wir mehr Lehrkräfte an Bord als 2010 beispielsweise.
Etwas mehr als jeder dritte der Neueingestellten ist Seiteneinsteiger, hat also nicht auf Lehramt studiert. Insgesamt liegt die Seiteneinsteigerquote in Brandenburg nun bei 18%. Kein guter Wert, meint Linken-Bildungspolitikerin Katrin Dannenberg.
Und wenn er dann davon spricht, die Stundentafel ist abgedeckt, dann weiß ich jetzt schon, was passiert. Es findet keine Förderung von Kindern mehr statt. Es wird überhaupt gar keine individuelle Förderung mehr geben. Es werden keine Arbeitsgemeinschaften mehr durchgeführt. Es wird keine Abminderungsstunden geben für zusätzliche Arbeit, die die Kollegen an den Schulen wegschleppen.
Für den Koalitionspartner von der CDU liegt die Lösung auf der Hand. Sie möchte die Lehrkräfte verpflichten, jeweils eine Stunde pro Woche mehr zu unterrichten. Das würde tatsächlich 800 Lehrerstellen ersetzen, bestätigt SPD-Bildungsminister Steffen Freiberg. Trotzdem ist er dagegen.
Ich halte das nicht für den richtigen Weg, Lehrkräfte zu verpflichten. Denn das heißt, dass andere Aufgaben in weniger zur Verfügung stehender Zeit erledigt werden müssen, also Arbeitszeitverdichtung, oder nicht mehr erledigt werden können.
Die Linke fordert deshalb, mehr zusätzliche Assistenzkräfte an den Schulen einzusetzen, die die Lehrkräfte entlasten.
Aus Potsdam, Amelie Ernst. Lehrermangel gibt es übrigens ebenfalls in Berlin. Auch wenn die Bildungsverwaltung ähnlich wie in Brandenburg betont, so viele neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt zu haben wie schon lange nicht mehr. Doch es reicht nicht, denn die Zahl der Schülerinnen und Schüler steigt hier wie dort. Überhalb Brandenburg zieht derzeit Staub, weil die Bauern mit großen Mähdreschern gerade die Ernte einbringen. Zeit wird's, denn der Weizen zum Beispiel hat deutliche Verspätung. Im vorigen Jahr wurden insgesamt rund 2,2 Millionen Tonnen Getreide in der Mark geerntet. In diesem Jahr sorgte aber Regen zur falschen Zeit für eine weniger gute Ernte, so der Brandenburger Landesbauernverband. RBB-Reporter Thorsten Südow hat mit Landwirten über die Ernte gesprochen.
Brandenburgs Bauern sind anders als in den Vorjahren noch immer in der Getreideernte. Der Regen hat sie seit Mitte Juli immer wieder ausgebremst. Oft konnten die Mähdrescher nur 4 Stunden auf das Feld, berichtet Christoph Plass vom Kreisbauernverband Oberhavel. Er hat einen Agrarbetrieb in Liebenwalde.
Dass man jeden Morgen gehofft hat, dass wir Erntewetter kriegen und vor allen Dingen die Besonderheit, sobald der Mähdrescher dieses Jahr im Feld war, hat man sofort eine Probe irgendwo hingebracht, um die Qualitäten festzustellen, was man eigentlich sonst nicht so in dieser Art und Form macht, um gleich zu gucken, ist die Ware noch vernünftig vermarktungsfähig?
Noch sind etwa 15% der Getreidefelder nicht abgeerntet. Doch spricht Landesbauernverbandspräsident Henrik Wendorf in einer vorläufigen Bilanz von einer mäßigen Ernte, auch weil es im Wachstumsmonat Mai zu wenig regnete.
Wir werden das Vorjahresergebnis nicht erreichen. Jetzt wird es eine knapp durchschnittliche Ernte mit sehr, sehr unterschiedlichen Qualitäten. Und das macht uns eigentlich mehr Sorgen, weil anschließend muss die Ernte auch vermarktet werden. Man kann schon sagen, dass das Brotgetreide weniger wird. Das sind ja hohe Qualitätskriterien, die ans Getreide gestellt werden. Und die können natürlich nach 2,5 Wochen immer wieder Regen und Ernteausfällen nicht mehr erreicht werden.
Wenn bei Roggen und Weizen aufgrund der Keimung keine Backqualität erreicht wird, bedeutet das für die Landwirte Einnahmeverluste von etwa 25%. Hinzu kommen weiterhin hohe Preise für Düngemittel und Kraftstoffe. Durchwachsen auch die Bilanz 2023 bei Gemüse- und Obstbaubetrieben im Land Brandenburg. Die Anbauflächen für Erdbeeren und Spargel sind reduziert worden, vor dem Hintergrund ausländischer Billigangebote. Kein gutes Erntejahr, so Christoph Frehn vom Gartenbauverband Berlin-Brandenburg.
Die Heidelbeersaison war, würde ich schätzen, unterdurchschnittlich. Und die Apfelsaison dieses Jahr wird auch weniger werden, da wir massivste Hagelschäden um Wesendal haben. Das ist eines der Hauptanbaugebiete, wo es schon siebenstellig ist, der Schaden.
Agrarminister Axel Vogel von Bündnis 90 Die Grünen sagt zur Erntebilanz, die Landwirtschaft müsse sich weiter an Klimaveränderungen anpassen. Und die Landesregierung werde trotz Bundeskürzungen dabei die Landwirte unterstützen.
RWB-Reporter Thorsten Südow war das über eine durchwachsene Ernte in diesem Jahr in Brandenburg. Haben Sie eigentlich noch selbst Tests und FFP2-Masken zu Hause? Wenn nicht, dann sollten Sie über Anschaffungen mal nachdenken, denn die Corona-Infektionszahlen steigen wieder, wenn auch auf recht niedrigem Niveau. Das Risiko aber geht hoch und bei einigen auch die Nervosität, denn die Erfahrungen mit dem Virus sind noch immer sehr präsent. Wie aber verhalten, wenn der Test positiv ist und wie gefährlich ist die Variante, die gerade im Umlauf ist? RBB24-Inforadio-Reporterin Helena Dehler hat sich mal schlau gemacht.
Die Zahlen sind leicht gestiegen, aber das Robert-Koch-Institut sagt, sie sind immer noch auf sehr niedrigem Sommerniveau. Man wolle das gar nicht weiter kommentieren. In Berlin bedeutet das, es sind derzeit 40 bis 50 bestätigte Infektionen pro Tag. Anfang Juli waren es noch rund 10, mit wenigen Ausreißern nach oben. Schaut man weiter zurück im Lagebericht, sieht man, Anfang des Jahres waren es noch mehrere hundert bestätigte Infektionen pro Tag. In Brandenburg sieht es ähnlich aus. Hausärztin Astrid Tribut in Potsdam hat kaum Patientinnen und Patienten mit Symptomen, die getestet werden.
Wir haben Patienten mit Infekten, aber wirklich banale Infekte. Es kommen manchmal Patienten, die sagen, sie haben zu Hause noch mal einen Corona-Test gemacht, aber haben auch nicht mehr so viel vorrätig. Wenn die stärker erkältet sind oder unsicher sind, bieten wir ihnen eine PCR an. Also noch mal das, was wir machen können. Das lehnen sie aber im Großen und Ganzen ab. Zwei Patienten, kann ich mich erinnern, sind jetzt im letzten Vierteljahr mal positiv gekommen, aber mit banalen Symptomen, also nicht deutlich krank.
Sie geht davon aus, dass die Zahlen im Herbst dann wieder deutlich ansteigen. Dann, wenn Menschen wieder mehr Zeit in geschlossenen Räumen verbringen. Auffrischungsimpfungen seien bei ihr in der Praxis noch gar kein Thema. Wichtig sei vor allem die Grippeschutzimpfung. Bei Erkältungssymptomen empfiehlt Astrid Tribut demnach das, was die letzten Jahre während der Pandemie immer schon empfohlen wurde.
Also ich empfehle erstmal zu Hause zu bleiben und nicht unbedingt arbeiten zu gehen, egal ob der Chef meckert oder nicht, Punkt 1. Punkt 2, sich von anderen fernzuhalten, gegebenenfalls vielleicht auch nochmal eine Maske zu tragen, wenn man jetzt wirklich es nicht einschränken kann.
Das empfiehlt auch der Hausärzteverband Berlin-Brandenburg und sagt, problematisch sei, dass viele Infektionen von Patientinnen und Patienten nur durch Selbsttests erkannt werden, die nicht in die Statistik einfließen. PCR-Tests werden zurzeit meist nur in Verdachtsfällen in Kliniken und bei Hausärzten gemacht. So entstehe ein unklares Bild über das Infektionsgeschehen.
Helena Thela war das über die leicht steigenden Corona-Infektionszahlen. In vielen Bereichen wird derzeit geschaut, wie man klimafreundlicher werden kann. Eine der größten Baustellen ist dabei der Verkehrssektor, auch durch den schnell wachsenden Wirtschaftsverkehr. Und da kommt Internet-Shopping ins Spiel. Jeden Tag gehen deswegen bundesweit Millionen Pakete auf die Reise, meist im LKW oder sogar per Flugzeug. Klimafreundlich geht anders. Zum Beispiel so. DHL transportiert in Berlin seit letztem Jahr einen Teil der Pakete mit einem emissionsfreien Solarschiff. Jetzt möchte der Paketdienstleister die Route für das Schiff erweitern. RBB-Reporter Jasser Speck hat sich das Schiff angeschaut und weiß auch, wo die neue Route dann langführt.
Das kleine, gelbe, futuristisch aussehende Paketschiff, das fährt lautlos über die Spree. Vorne ist ein kleines Cockpit und hinten eine große Ladefläche. Die Solarplatten auf dem Dach, die liefern die Energie für den Antrieb. Seit Oktober läuft die Testphase mit der Route Spandau-Westhafen. Der Leiter der Niederlassung DHL Paket Berlin, Sven Görke, der hat den Testlauf begleitet und für gut befunden. Deshalb soll die Route des Solarschiffs nun erweitert und ausgebaut werden.
Wasserlogistik in Berlin funktioniert und uns geht es jetzt darum zu schauen, wie kriegen wir es auch effektiv und dass wir diese zweite Route kreieren von Köpenick zum Osthafen.
Außerdem soll die ursprüngliche Route noch um das Wikingerufer und den Hauptbahnhof erweitert werden. Dafür geht die DHL eine 5-jährige Kooperation mit dem Berliner Senat ein. Die zuständige Senatorin Manja Schreiner, die befürwortet die Pläne und will unterstützen.
Ich möchte jetzt natürlich in Zukunft die Wasserstraßen Berlins mehr nutzen. Ob man das für Wassertaxen nutzt oder eben auch wie hier für den Güterverkehr. Das ist doch unsere Zukunft. Das ist CO2-neutral und das ist halt auch wenig Lärm, dadurch, dass es natürlich elektrisch betrieben ist und das ist ganz toll. Und das möchte ich gerne vorantreiben und auch systematisch in Berlin in die Breite bringen.
Die Senatorin möchte jetzt Stege und Anlegestellen schaffen und Konzepte für die Logistik an Land entwickeln. Täglich werden in Berlin über 250.000 Pakete ausgeliefert. Ein DHL-Solarboot, das schafft 350 Pakete pro Tag. Es ist also nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das weiß auch Sven Görke von der DHL. Deshalb setzt er nicht nur auf den Wasserweg.
Einmal haben wir die E-Trikes, wir haben die E-Bikes, wir haben die E-Scooter, also unsere elektrischen Zustellfahrzeuge. Und das ist praktisch ein weiterer Baustein. Bei unserem Ziel letztendlich eine 100%ige Klimaneutralität hinzubekommen und das werden wir auch schaffen.
Ob sie das schaffen, das bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass die nächsten 5 Jahre die kleinen gelben Schiffe mit Paketen auf der Spree unterwegs sein werden. Komplett emissionsfrei.
Emissionsfreie Pakettransporte also auf der Spree. Eine gute Idee ist, dass Jasser Speck war auf dem Solarschiff mit dabei. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.